Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist wieder Podcast-Zeit und ich bin so froh. Heute habe ich nach ein paar Wochen Solo-Episoden endlich mal wieder einen wundervollen Gast bei mir. Ich darf heute die Tanja Schindelin begrüßen. Schindelin, richtig ausgesprochen?
Wundervoll, Nicole, wundervoll.
Ja, und Tanja ist eine super spannende Frau. Wir haben uns bei einem Speed Networking Event online kennengelernt, haben danach nochmal kurz gezoomt und haben festgestellt, wir müssen unbedingt miteinander sprechen im Podcast. Und ich finde es wahnsinnig spannend, was Tanja tut. Sie ist Expertin für Karma-Auflösung. Und ich habe ihr mit Absicht vorweg keine Löcher in den Bauch gefragt, sondern habe mir die ganzen Fragen für den Podcast aufgespart. Und ja, Tanja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Liebe Nicole, ich freue mich mega, bei dir im Podcast zu sein. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich heute schon sehr auf den gemeinsamen Austausch, denn wir beide haben ja eine ganz, ganz große Herzensmission, dass wir Menschen begleiten, dass sie ihre Ziele erreichen können.
Genau. Und es ist so spannend, wenn man eigentlich dieselbe Mission hat und aber sieht, wie unterschiedlich man die Dinge aufgreifen kann. Und da sind wir ja auch gleich bei deinem Thema Karma. Und das Erste, was uns so bei Karma in Sinn kommt, ist ja immer so dieses, ach, Karma wird schon regeln, ne? Wenn man merkt, heute hat jemand irgendwas getan, was doof war, wird er schon seine Quittung dafür bekommen.
Genau, da kommt dann einfach die Quittung oder was ich oft in meinen Orientierungsgesprächen mit Interessenten zu meinem Thema dann immer wieder höre, oh, Karma ist unausweichlich oder da hängt so das Damoklesschwert über mir und manche haben regelrecht Angst, wenn sie mit dem Begriff Karma zu tun haben und es ist mir immer wieder eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit, überhaupt mal zu erklären, was Karma bedeutet. Weil es so viele Mythen und so viele Stereotypen draußen gibt. Und Karma ist ein Wort aus dem alten Sanskrit, aus den Veden, aus den heiligen Schriften, aus Indien. Und steht einfach, wenn man das jetzt mal ganz simpel auf die Basis runterbrechen würde, steht für einen Ist-Zustand, ist eine Vokabel. Aus meinem früheren Bereich, war ja auch mal als Fremdsprachenkorrespondentin tätig, beschreibt einfach einen Ist-Zustand. In der Vergangenheit liegt die Ursache für meine jetzige Lebenssituation. Und ich bringe da immer gern ein Beispiel, ein ganz banales Beispiel an, wo manche auch ein bisschen entsetzt sind. Aber wenn ich gestern 10 Flaschen Wodka getrunken habe, dann werde ich die Ursache, ja, und die karmische Auswirkung, also die Folge davon, werde ich heute womöglich, weiß ich gar nicht, ob ich das überlebe oder mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus liege. Genau. Und mal so übertragen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kindheit immer wieder Dinge erlebt habe, wo man immer wieder zu mir gesagt hat, du bist doof, du schaffst es nicht, du bist vielleicht ein Mädchen, das kannst du ja sowieso nicht, das ist ja sehr sehr bekannt in unserer patriarchalischen Gesellschaft, wo wir auch immer noch nicht so ganz draußen sind. Und dass du dann entwickelst im Laufe der Zeit einen Mangel an Selbstwert und Selbstliebe. Und das kann dann zum Beispiel zur Folge haben, ja, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll genug. Und dann sind diese Glaubenssätze in einem. Genau. Und es kann zur Folge haben, dass ich jetzt als erwachsene Frau immer die Jobs anziehe, wo ich immer gemobbt werde zum Beispiel oder wo ich nicht wertgeschätzt werde oder auch halt den Partner, wo ich in diese gleiche Haltung gehe, wie ich das bei dann von meinem Elternhaus geprägt war, dass ich mich nicht dastehe, sondern dass ich einen Partner habe an meiner Seite, der mich dann so behandelt. Und so kann man Karma dann noch erklären, Ursache in der Vergangenheit. Und bei mir geht's halt noch weiter, was du auch als vorigen Inkarnation mitgebracht hast.
Ja, und das ist ein ganz spannendes Thema. Da gehen wir auch noch rein. Aber ich möchte eigentlich auch erstmal jetzt so in dem, ich sag mal, in diesem Leben bleiben, weil da ist ja schon eine Menge, was wir da an Gepäck mitnehmen. Ja. Und ja, also im Endeffekt, wir merken es ja immer selbst, da wo wir heute stehen, das ist ja die Summe all dessen, was wir schon getan haben und all dessen, was gut gelaufen ist und was aber natürlich auch schlecht gelaufen ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich immer sage, so im Nachhinein, wenn ich selbst das Schlechte betrachte, kann ich doch jetzt was Gutes daraus sehen, weil dadurch bin ich vielleicht auch stärker geworden, dadurch, weiß ich nicht, habe ich mich in irgendeiner Art und Weise nach vorn bewegt, da war Wachstum zu merken und all das macht mich ja aus und macht mich zu diesem Menschen, der ich heute bin. Und von daher finde ich das auch mal für mich selbst wichtig, wenn ich darauf zurückgucke, dann halt nicht in diesem, ach Gott, ich musste schon so viel durchmachen oder wie auch immer, sondern dann auch einfach zu sagen, hey, man gut, dass ich das alles durchmachen musste, weil sonst wäre ich vielleicht heute noch nicht da, wo ich jetzt stehe und hätte nicht diese Stärke, die ich jetzt hätte. Aber ich denke, das ist dann auch wieder so ein Punkt Eigenverantwortung, ne?
Ja, und das ist ganz toll, dass du das so wundervoll beschreibst, das Leben als Lernprozess zu sehen.
Genau.
Als Lernprozess. Und wir sind so geprägt worden, dass wir das Leben als Leidensprozess sehen, wo wir durchgehen müssen, durch unsere Kultur, wenn wir jetzt im europäischen Raum bleiben, durch unsere Kultur, durch die Gesellschaft, durch die Religion, dass du warten musst, bis du erlöst wirst. Auf den Erlöser, du kannst dich nicht selber erlösen. Früher durftest du auch spirituell, sage ich jetzt mal, dich ja nur anbinden an das Göttliche. Das ging ja immer nur über den Pfarrer. Und da sind wir jetzt in einer großen, sagen wir mal, Veränderungszeit, wo, wie du sagst, das Wort Eigenverantwortung von dieser Abhängigkeit, mit der wir jahrhundertelang geprägt worden sind, gerade durch Glaubenssätze, durch die Erziehung und die Prägung der Gesellschaft sind ja diese negativen Glaubenssätze entstanden und gerade wieder in die Eigenverantwortung. Und dann zitiere ich immer gerne Louise Hay, die ist ja sehr bekannt, hat dann Hay House gegründet. Sie sagt immer, jetzt waren wir 2000 Jahre, haben wir auf den Erlöser gewartet und haben da ein paar Rollen gespielt jetzt aus der Karma-Auflösung und Reinkarnationsbereich. Und jetzt 2000 Jahre dürfen wir wieder diese Eigenverantwortung lernen und selber erlösen.
Ja. Und ich glaube, das ist so eine der großen Aufgaben unserer Zeit wirklich, ne? Wieder in diese Eigenverantwortung zu kommen und seinen eigenen Weg zu finden, seinen eigenen Umgang auch mit dem Glauben zu finden. Und das jetzt vielleicht nicht nur auf irgendeine Religion zu beschränken, sondern halt wirklich seinen Weg zu finden und seine Anbindung zu finden. Weil ich glaube nach wie vor, dass der Glaube etwas unheimlich Wichtiges in unserem Leben ist, dass er aber halt nicht in eine Religion oder in eine Vorstellung von dem, wie es sein muss, gepresst werden sollte. Und das wird eine spannende Zeit, die wir da noch vor uns haben und vor allem auch die nächsten Generationen noch erleben werden.
Viele Abenteuer. Wir sind in riesen Umbruchzeiten gerade. Ja. Große, große Abenteuer stehen da vor uns. Und du sagst auch gerade dieser Glaube, woran glaube ich? Ja. Das ist ja auch eine ganz starke Gefühle dahinter. Wenn man etwas im Leben erreichen möchte, hast du zum einen die Idee oder deine Vision oder deine Ziele und dann diese Emotionen und daran, wo ich glaube, das kommt dann auch in mein Leben, das ziehe ich auch in mein Leben. Und du hast ja vorhin schon erwähnt, ja dieses, wir sind ja dieses Leiden gewöhnt, ja, alles ist so schlecht und dann funktioniert es nicht und wir sind geprägt worden, na ja, das, also es ist halt so, und nicht als Lernweg. Ja, wenn man als Lernweg, die Unternehmer, die ganz erfolgreichen Unternehmer sagen ja, es ist wichtig, dass du ein paar Mal scheitern musst, um wirklich aus der Praxis heraus zu lernen. Und wenn ich denke, wo ich früher mal 2 Jahre an der Uni Wirtschaftspädagogik studiert habe, da war es so, ja, du musst einfach perfekt sein. Ja, perfektes Umsetzen im Business. Und ansonsten ist in unserer Gesellschaft ja der Versagerstempel.
Ja, ja. Es ist lustig, ich habe gerade heute Morgen auf TikTok einen Videoausschnitt gesehen von der Susanne Grieger-Lange. Ich weiß nicht, ob sie ein Begriff ist, ist Profilerin, ist als Speakerin auf Bühnen unterwegs über Greater, also Gedankentanken, ist sie auch sehr bekannt geworden. Und sie hat in diesem Video heute Morgen gesagt, dass sie nicht der Meinung ist, dass das oder dass man ab und zu mal scheitern muss, um erfolgreich zu werden, sondern vielmehr, dass Erfolg oder der Weg zum Erfolg nur durch Scheitern passiert. Das heißt, wir scheitern uns sozusagen nach oben, bis wir unser Ziel erreicht haben oder bis dieser Erfolg sich einstellt. Und das fand ich eine wahnsinnig schöne Sichtweise, die dann halt auch wieder aufzeigt, dass Scheitern wirklich auch dazugehört, dass es positiv sein kann, wenn wir denn was daraus mitnehmen.
Ja, das ist ja, ich habe gestern ein ganz tolles Video auf YouTube gesehen aus Amerika. Ich schaue mir gerne da sehr viele Beiträge an und habe mich da ganz toll inspirieren lassen von einem YouTube-Kanal. Es heißt Kosher Money. Und da ist ein Rabbi interviewt worden, leider weiß ich den Namen nicht mehr, aber da ging es darum, auch ist Geld spirituell oder nicht oder wie wirst du wohlhabend? Und er hat es ganz toll Stück für Stück erklärt und auch diese Erfahrung, gerade im Christentum sind wir ja auch geprägt worden mit dem Glaubenssätzen, Geld ist etwas Schlechtes. Ja. Du darfst Geld nicht haben, Geld ist was Schmutziges, du darfst nicht reich sein. Und das ist auch eine Erkenntnis, ich fand es ganz toll, wie er das erklärt hat, weil ich das auch bei meinen Klienten schon öfters mit aufgelöst habe, diese Prägungen, dieses, dass ich gar nicht in der Fülle sein darf, dass das was Schlechtes ist, ja, so negativ behaftet. Vielleicht hast du auch schon so ähnliche Erfahrungen gemacht, dass manche... Oh.
Oder? Auf jeden Fall. Also nicht nur ein Coachy, der irgendwie im Hinterkopf hatte, ich habe es gar nicht verdient, viel Geld zu verdienen. Oder ja, wer viel Geld verdient, da ist irgendwas dann nicht ganz so sauber oder wie auch immer. Also das sind natürlich aus der Vergangenheit, aus kirchlicher Sicht, aus der gesellschaftlichen Sicht, aus familiärer Sicht, bekommen wir das ja alles so mit. Und was sich dann auch über die Generationen so angestaut hat. Und das finde ich dann auch wahnsinnig interessant, denn im Endeffekt diese Glaubenssätze, wir sagen ja negative Glaubenssätze und ach Gott, unsere Eltern haben uns das eingetrichtert und wie konnten sie nur. Aber zu ihrer Zeit, in der sie diese Glaubenssätze angenommen haben, war das ja völlig in Ordnung. Das war ja, wie gesagt, eine andere Generation, eine andere Zeit. Gerade in unserem Alter ist dann Nachkriegszeit von den Eltern gewesen. Die haben dann noch sehr viel mitbekommen. Natürlich haben die ganz andere Ansichten über Geld, als wir es heute haben. Und die Großeltern noch mal ganz anders, weil sie einen Krieg miterlebt haben. Und da kommen wir ja auch dahin, dass das alles eigentlich im Wandel ist. Und wir deshalb auch unsere Überzeugungen ja immer wieder auf den Prüfstand stellen dürfen. Ne? Ich glaube, das dürfte bei dir auch ein Teil deiner Arbeit sein, weil du räumst ja so richtig auf dann. Ne?
Ja, wir schauen so auch, welche Wiederholungen man mitgebracht hat aus vorigen Inkarnationen. Ja. Die Menschen sind immer sehr überrascht, wenn sie sehen, dass ihre Eltern in einer vorigen Inkarnation nicht ihre Eltern waren und dass man auch mit denen Probleme hatte. Ja, das ist ja nochmal eine ganz neue Einstellung. eine ganz neue Veränderung. Wir sind ja da auch so geprägt worden, ja, die Familie. Und du musst, sagen wir mal, deinen Eltern immer untergeben sein und immer kümmern. Und du musst dich gut verstehen mit dem Bruder oder mit der Schwester oder mit der Verwandtschaft. Ja, und da gibt's ständig Ärger von klein auf an. Und man kann sich da nicht so entfalten und man meint, man muss ja da immer dabei bleiben. Und wenn man dann sieht, dass die im Vorleben das nicht waren und dass man auch sagen kann, okay, wenn es nicht mehr weitergeht, dass ich auch sage, ich muss nicht in diesem System bleiben. Dass ich ständig da verletzt werde, dass ich mich so anpassen muss die ganze Zeit, dass ich gesehen werde oder geliebt werde, sondern wie du dieser Wandel, wenn sie in dem Alten drin sind und ihre Einstellung haben, dass ich auch sagen darf, nein, ich gehe jetzt in die Veränderung und gehe jetzt in mein Leben. Ja. Das war ja früher gar nicht möglich, wie du schon sagst, vor 100 Jahren bist du in einem Dorf geboren, sage ich immer, bist in dem Dorf aufgewachsen, hast die ganzen Dinge mitgemacht und dann bist du irgendwann verstorben. Ja. Du konntest ja da gar nicht raus.
Ja, ja. Und ja, das war dann vielleicht das, was wir auch heute auch so als Komfortzone bezeichnen, weil da aus dieser Gemeinschaft herauszugehen, war ja dann auch ein großes Risiko, weil diese Gemeinschaft hat ja das ganze Leben getragen im Endeffekt. Und herauszugehen hieß dann auf einmal ganz alleine dazustehen, ne?
Ja, ganz ausgeliefert zu sein. Ja. Und auch Scheidung war ja zum Beispiel überhaupt nicht möglich. Man musste ja zusammenbleiben. Man ist ja sonst auch verstoßen worden.
Ja, ja.
Oder gehst du deinen Weg? Das wurde ja sehr, sehr abgestraft. Und du warst, wie du schon sagst, ja, du bist ausgeschlossen worden von der Gemeinschaft. Du standest ganz alleine da. Und das waren dann schwierige Anlaufpunkte, nicht so wie heute. Früher war es ja schon schwierig, wenn ein Katholiken Evangelen geheiratet hat und umgekehrt oder einer vom einen Dorf heiratet ins nächste.
Das kenne ich sogar noch. Also ich bin aus dem Harz gebürtig, wo zwischen den Dörfern wirklich noch so eine Rivalität war. Und da hieß es dann immer, ach, der aus dem einen Dorf hat was mit der aus dem anderen Dorf. Um Gottes Willen, wie kann er nur?
Ja, oder mein Vater, der kommt aus Heilbronn. Und da ist auch das Elternhaus von meinen Großeltern gewesen. Und er hat sich dann in eine Rheinländerin verliebt. Und meine Mutter kommt aus dem Rheinland und da hat meine Großeltern haben damals gesagt, oh, die Rheinländer, die können aber nicht mit dem Geld umgehen, die schmeißen das mit vollen Händen raus.
Ja, das sind so die Überzeugungen, ne?
Und dann war sie noch Katholikin und die andere Seite waren Protestanten.
Da hing der Haussegen erstmal schief.
Ja, ja.
Um mal so ein bisschen provokant zu sein, du hast ja schon öfter von der Reinkarnation gesprochen. Und in dem Vorgespräch, was wir hatten, oder in unserem Kennenlerngespräch, habe ich auch schon gesagt, und ich weiß, du nimmst mir das nicht übel, ich habe ja mit diesem Thema Reinkarnation auch noch so meine Probleme. Ich bin, glaube ich, ein sehr offener Mensch, ich bin auch ein spiritueller Mensch, aber ich kann das für mich nicht so richtig fassen. Ich weiß irgendwo in mir drin, ja, dass ist logisch. Ich weiß auch, dass das wissenschaftlich inzwischen behandelt wird und erklärbar ist. Aber ich kann es nicht so richtig fassen. Und ich glaube, unter den Hörern wird wahrscheinlich auch der ein oder andere sein, der sagt, boah, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Blödsinn? Wie ist das für dich? Wie gehen Leute damit um, wenn du mit dem Thema um die Ecke kommst?
Es ist so, dass vor einigen Jahren, also ich spreche jetzt mal aus dem privaten Kreis, ich habe einige Menschen, Bekannte oder Freunde, die kenne ich zum Teil schon seit 25, 30 Jahren. Und im Laufe der Zeit haben die sich sehr irdisch entwickelt. Auch sehr, ja, ich sage jetzt mal sehr bodenständige Berufe. Und damals, wo ich in meinem zweijährigen Rosenkrieg geendet bin. Ich war verheiratet mit einem Schweizer, habe in der Schweiz gelebt, habe damals gedacht, ich finde meinen Traumprinzen. Wir haben zwei Kinder und da ging nichts mehr vor und zurück. Und ich habe in dieser damaligen Zeit eine Heilerin kennengelernt und da bin ich so Stück für Stück, habe ich dann die innere Kindarbeit kennengelernt und irgendwann, blopp, sind wir dann plötzlich in vorige Inkarnationen gelandet. Also ganz unplanmäßig. Und mein damaliges Umfeld wusste, dass das eine ganz schwierige Lebenssituation war und dass ich Wege gesucht habe, rauszukommen. Und ich hatte mich auch sehr zurückgezogen, weil das eine sehr herausfordernde Situation war. Und sie haben dann gemerkt, plötzlich ist was anders. Und haben mich gefragt und ich habe dann ihnen angefangen zu erzählen. Und dann haben sie sich damals Stück für Stück geöffnet und auch mit ihren Problemen sind sie dann zu mir gekommen, weil es bei ihnen auch nicht weiterging und haben dann gesagt, hey Tanja, kannst du mir nicht mal ein bisschen helfen? Was machst du da? Weil am Anfang des Lebens ist ja alles ganz happy, man ist motiviert, man macht seine Ausbildung, man macht sein Studium, dann hat man Partner, vielleicht heiratet man, was auch immer. Und irgendwann mal im Laufe des Lebens kommen dann die ganzen Herausforderungen, die dann mit dem normalen irdischen Verstand nicht mehr lösbar sind. Und keiner weiterkommt. Und wenn du in dieser Lebenssituation bist, ich habe das dann damals ihnen erklärt und habe dann, dadurch waren sie offen, weil sie auch in einer Sackgasse gelandet sind und nicht weitergekommen sind. Und als ich mit Karma-Auflösung an die Öffentlichkeit gegangen bin, hatte ich damals auch erstmal große Ängste. Weil das ist ja ganz, du bist ja dann ganz frontal draußen, auf Social Media, auf allem darüber überhaupt zu sprechen. Ich hatte auch damals Angst vor Angriffen. Was wird passieren? Weil ja viele Menschen denken, das gibt's gar nicht oder was für ein Blödsinn und spiritueller Humbug. Und ich habe mich dann immer wieder darauf zurückbesonnen, das ist jetzt meine Lebensaufgabe, das ist so. Und ich erkläre das dann mit mittlerweile, wie du sagst, wissenschaftlichen Beweisen und Forschungen. Und durch mein Elternhaus habe ich dann, durch das ich sehr geprägt worden bin, meine Mutter hatte jahrelang eine sehr gut gehende Praxis in Heilbronn, hat mit der Schulmedizin zusammengearbeitet. Und mein Vater war Wissenschaftler für Luft- und Raumfahrt und die haben sich sehr mit der Naturheilkunde auch beschäftigt und auch einen internationalen Austausch gepflegt mit ganzheitlichen Ärzten und ganz vielen Richtungen. Und ich habe dann mich auf diese ganzen Dinge zurückbesonnen und habe dann gesagt, okay, das kannst du wissenschaftlich beweisen, du kannst darüber sprechen und es ist mein Auftrag und wer sich dafür nicht interessiert, ist gut. Ich bin nicht jemand, der bei Veranstaltungen oder wenn ich im Privatumfeld bin, bin ich nicht jemand, der hingeht und sagt, ich belehre jetzt die Leute, ihr müsst eure Karma auflösen. Sondern ich komme hin und dann schwätzen wir und dann lernt man sich kennen. Und wenn jemand Interesse hat, erzähle ich ein bisschen.
Ja.
Und ansonsten ist es auch gut. Das muss ja nicht für jeden etwas sein.
Ja, ja. Das finde ich gerade so wunderbar, dass du da auch wirklich so damit umgehst. Denn man hat es ja dann häufig, dass so was Belehrendes kommt oder so, ich muss dich jetzt unbedingt überzeugen. Und das fand ich auch schon in unserem Kennenlerngespräch so wahnsinnig angenehm, dass du da gar nicht irgendwie in diese Position gegangen bist, sondern dass ich halt auch ganz einfach offen sagen konnte, hey, ich habe ein Problem, das irgendwo zu greifen, weil da ist mein Verstand irgendwie noch ein bisschen, der das blockiert und sagt, nee, es kann ja nie sein, ne?
Das ist bei mir genauso am Anfang. Bin ich Stück für Stück rein. Innere Kindarbeit war ich gar nicht gewohnt. Ja,
ja. Was? Da also das kann ich dann noch greifen, weil es dann noch im Jetzt ist, sage ich jetzt mal. Das ist das, woran ich mich vielleicht auch noch erinnern kann, jetzt nicht an jedes Detail, aber zumindest an die Zeit im Groben. Aber was halt vor diesem Leben war, ist jetzt nicht so, dass wir da ständig präsente Erinnerungen haben. Außer man schaut genau hin mit jemandem, der sich damit auskennt. Also mit dir zum Beispiel.
Aber ich war genauso überrascht, ja. Also ich bin ja da auch Stück für Stück reingewachsen. Ja. Auch, ich war gar nicht gewohnt oder mir war nicht bewusst, sagen wir es mal so, wie man auch aus der Kindheit so stark geprägt wird, dass man das auf den anderen überstülpt. Oder auch umgekehrt. Also das fand ich sehr interessant in der Beziehung mit meinem früheren Mann, das dann zu erkennen. ja, wie er geprägt ist, aufgewachsen, und dann stülpst du dem einen das über und ich, und dann sind so harte Fronten, ja, und jeder meint, er hat die richtige Erziehung und die richtige Einstellung,
ja,
das erstmal zu erkennen zu dürfen, weil das ist ja bei den meisten Beziehungen das Problem. Ja, so erstmal, jeder ist so geprägt und hat seine Einstellung. Gerade jeder sucht ja nach einem Traumprinzen in Anführungszeichen, und der Traumprinz sucht auch nach der Traumprinzessin. Und wenn der halt patriarchalisch geprägt worden ist, dann möchte der ja von seiner Prinzessin auf Händen getragen werden.
Genau.
Und umgekehrt, ja. Und ja, so kann sich ja nicht gegenseitig auf den Händen, auf Händen tragen.
Dann landen dann beide auf dem Popo.
Genau.
Ja, was ich wahnsinnig interessant finde, also ich hatte auch schon vorher so diese Überzeugung, wir werden immer wieder vor dieselben Aufgaben gestellt oder vor dieselben Probleme vielleicht auch gestellt, bis wir sie für uns lösen. Und das kennen wir ja auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass wir immer wieder in Jobs rutschen, die nicht zu uns passen, wo wir gemobbt werden oder wie auch immer, oder dass wir immer wieder an den falschen Partner geraten. Und das ist ja was, wo du sagst, okay, das hängt dann auch wirklich mit vergangenen Leben zusammen, mit Begegnungen, die wir da schon hatten, mit ja Verbindungen, die wir da schon hatten, Beziehungen, die wir da hatten. Magst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen?
Am besten ist es anhand von Fallbeispielen, kann man sich sehr gut vorstellen. Zum Beispiel kann es sein, wenn du Probleme hast mit Partnerschaften. Also ein Fallbeispiel aus der Begleitung: eine junge Dame, die ist von ihrem früheren Freund nicht losgekommen. Die hatte schlaflose Nächte, sie konnte einfach nicht loslassen und hat immer wieder Kontakt mit ihm aufgenommen. Und es war ganz, ganz schlimm. Also es war so lebenseinschneidend, dass sie auch fast nicht mehr in der Lage war, ihren Beruf auszuüben. Und sie kam dann zu mir, ihre Mutter war Klientin bei mir, und dann haben wir geschaut in ihrem Energiefeld, also in der Seele ist alles gespeichert, was je passiert ist, was du je erlebt hast. Und diese Dame hatte mit dem besagten Herrn im Vorleben eine Ehe geführt und hat ihm ewige Treue über alle Zeiten hinweg geschworen. Ein Ehebund. Alles, was du sagst, was du sprichst, ist Energie. Und wenn du das mit einer gewissen Emotion sprichst, dann bleiben diese energetischen Verbindungen über Raum und Zeit hinweg bestehen. Das heißt, die Seele als Energiefeld, als Bild, verkörpert sich immer wieder im Körper. Wir sagen auch, die Seele ist geschlechtslos. Es gibt weder Mann noch Frau. Das suchst du dir dann aus, bevor du auf die Erde dich verkörperst. Den Ort, die Zeit. Und wenn du etwas sagst, dann ist es in deiner Seele gespeichert. Diese Bindung ist gespeichert. Und dadurch war sie blockiert, sich endgültig von diesem Herrn in dieser Verkörperung zu lösen. Wir haben uns das angeschaut, wir haben das aufgelöst. Und danach hat sie keinerlei Verbindungen mehr zu ihm gespürt, keinerlei Verpflichtungen mehr. Und heute weiß ich von der Mama, ist sie glücklich verheiratet. Ja, hat sie dann auch dann irgendwann einen Partner gefunden. Aber wie gesagt, das kann zum Beispiel blockieren. Oder eine andere Dame, die ich durch die Scheidung begleitet hatte, die kam irgendwann auf mich zu und hatte das Problem, dass sie von heute auf morgen eine neue Chefin vor die Nase gesetzt bekommen hat. Und die hat ihr so richtig, sagen wir, Saures gegeben. Ja, egal, was sie gemacht hat, sie konnte es nie richtig machen und alles war immer falsch und schlecht. Und es ging über Monate und ja, sie war schon kurz vorm kompletten Zusammenbruch und da hat sie sich erinnert an unsere Arbeit. Wir haben dann geschaut und sie kannte die Chefin aus 6 verschiedenen vorigen Inkarnationen, sagen wir mal, Begegnungen. Und da war sie sehr entwertend und sehr verletzend immer gegenüber dieser Person, dieser Seele.
Ja.
Und hat das, was sie jetzt erlebt hat mit ihr, hat sie mit ihr in 6 vorigen Inkarnationen, ist sie so mit ihr umgegangen.
Also oder das ist dann sozusagen dieses Karma schlägt zu, so wie wir es heute verwenden.
Die Ursache liegt in vorigen Inkarnationen. Ich habe diese Frau immer sehr schlecht behandelt und es wird dann irgendwann kommen. Oder ein gutes Beispiel, ein weiteres ist, du bist in diesem Leben und wirst immer betrogen und bist sonst so ganz lieb und brav und wirst immer betrogen und Betrug. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du in Vorleben auch betrogen hast. Und da geht's immer um diese, es geht nicht um Bewertung, dass jemand be- oder entwertet wird, sondern es geht nur um den Ist-Zustand, eine Analyse wie bei der Bilanz, und zu analysieren und zu gucken, was habe ich noch nicht gelernt. Zum Beispiel durch Betrug sich bereichern. Ich kann nicht Leuten etwas wegnehmen und mich dadurch bereichern, sondern dadurch, dass ich diene und arbeite und meine Dienstleistung zum Beispiel zur Verfügung stelle, das ist so diese positive Energie. Aber durch Betrug ist niedrig schwingende Energie und das geht nicht. Mhm. Das war auch ein ganz tolles Fallbeispiel nochmal mit einer Klientin, die ich auch durch die Scheidung begleitet hatte, mit einer Eigentumswohnung. Die sollte übertragen werden auf sie und es ging viele Monate nicht. Da sind ganz komische Sachen passiert. Der Anwalt ist immer wieder ausgefallen und hier und da. Das sind schon so Anzeichen für Verwicklungen aus vorigen Inkarnationen. Mhm. Und da haben wir geschaut, dann war sie im Vorleben ein Feldherr, wo alles niedergebrannt hat, geplündert und weggenommen. Und da war noch ein Ungleichgewicht, weil sie auch in diesem Leben so die Tendenz hatte, ich nehme gerne mehr, als dass ich gebe.
Ist das dann allein dadurch, dass man diese Energien erkennt und dann, ich sage jetzt mal, gegenwirken kann, löst man das allein dadurch auf oder gibt es eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich lösche das jetzt mal, also jetzt mal so ganz blöd gesprochen, um das vielleicht zu veranschaulichen oder ins Greifbare zu holen. Ich habe eine Festplatte, da sind meine ganzen Leben drauf gespeichert, mit allem, was ich so getan habe, was passiert ist und so weiter. Und wenn ich von einem Leben ins nächste gehe, nehme ich immer einen Teil davon mit. Also einige Daten verschwinden, aber die Reste sind immer noch mit dabei, die nehme ich mit ins nächste Leben. Und die blockieren dann manchmal, weil das sind einfach Datenreste, die da rumfliegen und die sorgen immer mal für Ärger. Das kennen wir alle von unserem Computer. kannst du denn da hingehen und kannst sagen, ja, okay, dass die Reste, die löschen wir mal raus und dann funktioniert das wieder? Oder kannst du diese Reste, ich sag mal, aufarbeiten und so verbinden, dass sie wieder ein funktionierendes Programm darstellen, um das wirklich mal so ganz technisch auszudrücken?
Also ich gebe jetzt nochmal ein ganz anderes Bild. Also da alles, was du erlebst als Seele, zum Beispiel du bist als Handwerker inkarniert, dann lernst du ja die handwerklichen Tätigkeiten, also Fertigkeiten. Du bist als Tänzerin inkarniert, dann lernst du tanzen und du kommst in ein nächstes Leben und du hast noch nie Ballett gemacht und du schwebst da im Raum. Ja, so verschiedene Talente. Oder du hast gehandelt, du hast Dinge erlebt. Das ist alles wie so ein großer Kuchenteig. Es geht nichts davon weg, sondern es ist ein ganz großer Kuchenteig und es wird auch nicht getrennt. Bloß für unseren Verstand jetzt, solange wir hier auf der Erde sind, brauchen wir das als Vorstellung. Aber im Grunde ist es wie ein großer Kuchenteig und mit diesem Kuchenteig kommen wir in die Form Körper auf der Erde. Und dann haben wir uns für jede Inkarnation bestimmte Lerneinheiten ausgesucht. Und jetzt gibt's diese Wiederholung. Zum Beispiel, wenn ich über verschiedene Vorleben immer betrogen habe und meine, durch Betrug kann ich mich bereichern, werde ich dann im Umkehrschluss viele Dinge erleben, wo ich betrogen werde. Wenn der Klient kommt dann mit dem Thema, ich werde immer betrogen. Warum werde ich immer betrogen? Ich bin doch so lieb und nett. Man schaut dann, ich begleite dann den Menschen an diese Informationen, warum das so ist. Und das Wichtige ist erstmal, und das ist das, was Erfahrungen, wo andere schon gemacht haben, du kannst es nicht einfach löschen. Also es ist ganz wichtig, man kann nicht einfach mit dem Zauberstab, wo manche die Einstellung haben, du nimmst einen Zauberstab und löscht es, das funktioniert nicht. Mhm. Und auch so Pauschalauflösungen für Flüche, Eide, Schwüre, ich löse jetzt mal alle meine Eide, Schwüre, Flüche auf, das geht auch nicht, das funktioniert nicht. Mhm. Das habe ich auch schon oft gehabt. Weil diese Angebote werden auch öfters auf dem Markt angeboten, das funktioniert nicht. Diese Arbeit ist eine, wie du vorhin schon gesagt hast, in die Eigenverantwortung gehen. Du begleitest den Menschen in die Eigenverantwortung. Das bedeutet, zuerst ist mal zu erkennen, warum werde ich im Leben hier immer betrogen? Hm. Und dann bekommt er Bilder. Ich mache das auch nicht alleine. Das macht die Lichtwesen sind auch dabei, weil ich gar nicht weiß, was auf seinem Lebensplan steht. Sieht er diese Bilder aus vorigen Inkarnationen, wo er betrogen hat? Also man sieht dann, ich habe die Person betrogen und die Person. Und meistens sind es die Leute, die ihn jetzt betrügen, den Klienten. Und da ist es erstmal zu erkennen, okay, ich habe den und den und den diese Sachen weggenommen. Ich habe sie vielleicht dafür ins Gefängnis gebracht. Ich habe dafür Intrigen gesponnen, um mich selber zu bereichern. Das heißt, die erste Grundlage bei der Karma-Auflösung, Ursache erkennen. Mhm. Das habe ich gemacht. Und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil viele sind ja auch geprägt, oh, ich bin so gut und so super und ich darf keine Sünde begehen. Also jetzt kommen wir wieder auf dieses Leben, auf die Religion zurück, sondern Eigenverantwortung zu. Ich habe so gehandelt, okay, Erkenntnis. Ich kann nicht anderen Leuten etwas wegnehmen. Das hat eine Folge, eine Konsequenz. Und der nächste Schritt ist dann, diese Verbindungen aufzulösen, dass ich etwas weggenommen habe, durch Vergebungsarbeit, da gibt es bestimmte Sätze, die man dann verwendet, um diese aufzulösen. Mhm. Und dann schaut man noch, ob bestimmte Gefühle auch dabei sind, die man dann auch transformieren kann, damit es endgültig aufgelöst ist. Und wenn dann Flüche, Eide und solche Sachen sind, das sind dann nochmal Spezialfälle. Aber das Erste, die Grundlage ist, zu erkennen, den Menschen dahin zu bringen, zu erkennen, warum bin ich denn jetzt in der Situation und in die Eigenverantwortung zu gehen. Das ist das Allerwichtigste. Und du begleitest auch, du machst es nicht für denjenigen. Du begleitest, dass er das auch selber auflöst. Du gibst dann die Sätze vor, positive Affirmationen, aber du bist nur Begleiter. Mhm. Also wer es letztendlich dann umsetzen darf, ist der Mensch selber.
Ja. Ja, und das ist ja das, wo unsere Arbeit dann auch wieder zusammenkommt, wo ich sage, da kann ich wieder voll einsteigen. Es liegt dann wirklich an jedem selbst, die Dinge zu verändern, die Dinge in die Hand zu nehmen und seinen Weg zu gestalten.
Wenn du jetzt deine Klienten begleitest oder deine Kunden, wie ist da der Ablauf? Also so im Durchschnitt, wenn du sie in die Veränderung begleitest, damit sie ihre Ziele erreichen.
Ja, also auch da geht es natürlich erstmal um die Ursache, warum fällt es jetzt so schwer, für die Ziele loszugehen? Oder warum tauchen da immer wieder Hürden auf, die unüberwindbar erscheinen? Da sind wir dann auch wieder bei den Glaubenssätzen. Ich bin da aber auf jeden Fall in diesem Leben, also und schaue, wo kommt das her? Und dann finden sich ja meist wirklich dann Situationen aus der Kindheit oder überhaupt aus dem bisherigen Lebensverlauf, wo man sagt, okay, ich habe da immer wieder diese Erfahrung gemacht oder ich habe immer wieder das gehört. Und ich arbeite dann so, dass wir Referenzerlebnisse suchen, die halt genau das Gegenteil zeigen. Also ich weiß nicht, bei mir war zum Beispiel, mir hat damals mein Sportlehrer in der Schule gesagt, du bist ein Gossenkind, du kannst nicht reden. Und zwar ganz einfach, weil ich aus dem Dorf kam und wir hatten noch so ein bisschen Plattdeutsch, so ein paar Begriffe mit in der Sprache drin und das fand er schrecklich. Und ich habe daraus mitgenommen, ich kann nicht reden. Ich habe mich mein Leben lang aufs Schreiben fokussiert. Und habe immer gedacht, du kannst super gut schreiben, aber das mit dem Reden, das solltest du lassen. bis ich dann letztes Jahr zum ersten Mal auf der Bühne stand und einen Vortrag gehalten habe. oder ja, eine Keynote im Endeffekt, und gemerkt habe, hey, du hast dann die Leute erreicht, du hast sie mitgenommen und das hat dir wahnsinnig Spaß gemacht. Es sind danach Leute auf mich zugekommen, haben mich darauf angesprochen, also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Und solche Erlebnisse suche ich dann halt mit den Leuten. Das war jetzt bei mir was Großes, das können aber auch ganz kleine Dinge sein. Und dann einfach aufzuzeigen, hier, da hast du doch bewiesen, du kannst das. Warum redest du dir immer noch ein, dass du es nicht kannst? Und so arbeiten wir uns durch. Und dann geht's meist in die Strategie, wie es dann weitergehen kann. Aber auch da ist dann natürlich die Eigenverantwortung da, ne? Also man kann zeigen, wo kommt diese Blockade her? Man kann auch zeigen, das ist blödsinnig, weil du hast es doch schon geschafft oder gemacht oder wie auch immer. Aber für die nächsten Schritte, ja, kann ich nur begleitend zur Seite stehen, gemacht werden müssen so von jedem selbst.
Da habe ich noch eine nette Anekdote, weil du sagst, mit dem die Erfahrung, die du als Kind gemacht hast, mit der Aussprache.
Ja.
Und ich bin im, ja, so Grenze Schwäbisch aufgewachsen und meine Mutter war extrem streng, immer, du musst Hochdeutsch sprechen. Ja, du musst Hochdeutsch sprechen. Und sehr, also ich hatte eine sehr strenge Mutter. Ja, und wenn ich als Kind nicht Hochdeutsch gesprochen habe, zu Hause habe ich auch eine Backpfeife bekommen. Ja, also ganz streng. Und früher war ich dann immer bei einer Freundin von ihr, auch als kleines Kind, und die war richtig Schwäbin. Ja, und dann habe ich so richtig Schwäbisch gelernt. Okay, ein paar Jahre später, ich war ja früher in der Textilbranche, das war damals mein großer Traum, und habe dann im Einkauf zum Teil gearbeitet, dann in Böblingen, und da wird so tiefstes Schwäbisch gesprochen. Und wenn du im Verkauf bist, auch da war ich im Exquisitbereich, Einkauf, Verkauf auch, und ich hätte nicht so gut verkauft, wenn ich nicht Schwäbisch gesprochen hätte.
Ja.
Weil das Hochdeutsche hat dort abgeschreckt. Also ich habe das Schwäbische, die schwäbische Aussprache als Skill gebraucht oder als ja, Grundlage. Sonst hätte ich im exklusiven Bereich damals nichts verkauft.
Genau, und das sind diese positiven Referenzerlebnisse. Und wie gesagt, oftmals sind die ja gar nicht so groß, dass man da so direkt den Erfolg dran festmachen kann, sondern es sind so viele kleine Begebenheiten, wo wir einfach gar nicht drauf achten, weil diese negativen Glaubenssätze natürlich auch viel, viel lauter in unserem Kopf sind, verdecken wollen. Ne? Da sind wir ja Meister drin, mehr auf das Negative zu achten als auf das Positive.
Ja, gerade wie du sagst, die negativen Glaubenssätze, da hat auch in einem Interview hat auch Louise Hay gesagt, also so circa, man kann es ja nur in circa angeben, haben wir so circa 20.000 Stunden diese Prägungen von der Kindheit in uns. Ja, das sind ja so wiederholende, was sich da festsetzt. Damals gab es ja noch Kassette, ja, heute würde man sagen 20.000 Stunden Bandaufnahme oder was auch immer.
Ja, es ist Wahnsinn. Möchte ich eigentlich gar nicht so genau drüber nachdenken.
Und das ist auch so schön, was du vorhin gesagt hast, dieses, wie du das beschrieben hast, wie du mit deinen Kunden arbeitest, ist dieses, das ist, möchte ich nochmal aufgreifen, es ist den Menschen gar nicht bewusst, wie prägend alleine schon die Kindheit sein kann und dass du das mitnimmst. Und das erlebe ich immer wieder, dass es eine ganz, ganz große Herausforderung ist, diese Verknüpfung.
Ja, das stimmt. Und oft sind es ja auch gar nicht so, da sind wir wieder nicht die großen Erlebnisse, sondern es ist oft ein Nebensatz, der mal gefallen ist. Und wo man dann wirklich erst viele Jahre später drauf kommt, dass der einen so geprägt hat. Ne?
Ja. Dann ist man so überrascht. Also ich war damals auch total, wie würde man sagen, geflasht, wo ich diese Arbeit angefangen habe. Ich war wirklich total überrascht. Und es war, bis ich das dann begriffen habe, waren da einige Begleitungen von meiner damaligen Heilerin. Das waren wie so große, viele, viele Lampen sind da angegangen, Birnen. Ich war wirklich überrascht, weil welche Auswirkungen das hat.
Ja. Ja, es ist Wahnsinn. Aber da sind wir ja auch jetzt irgendwie so ein bisschen bei deinem persönlichen Mut zum Move. Aber du hast ja schon gesagt, also du warst damals in einer Situation, du hast einfach keinen Weg mehr gesehen, ne? Also du wusstest nicht, wie soll es jetzt weitergehen, wie komme ich da raus, wie kann sich mein zukünftiges Leben gestalten? Das heißt, da war der Raum ganz klein und keine Tür zu sehen. Und vielleicht ist es deshalb in solchen Situationen auch einfacher, sich so aufzumachen und zu sagen, ich probiere jetzt einfach alles aus, was mir helfen kann, und probiere halt auch diesen Weg mit der Heilerin, was ich vielleicht 5 Jahre vorher nie gemacht hätte. Aber gab es da dann, wo du auch für dich entschieden hast, ich gehe damit jetzt nach draußen, ich biete anderen damit Unterstützung an, war das für dich nochmal schwer, das für dich so auch anzunehmen, das ist jetzt mein Weg?
Also mir hat es selber sehr viel Spaß gemacht, diese Auflösungen, weil es, wie gesagt, ein Weg ist, der anderen hilft. Aber natürlich habe ich auch überlegt, wie funktioniert das überhaupt alles? Ja, ich hatte ja auch gar keine Unterstützung. Ich bin dann, habe einfach angefangen. 2016 bin ich auf Facebook. Und früher war ja dann so, oh, Facebook ist unseriös, das darfst du gar nicht machen, so diese Klischees, wie kannst du das machen? Und habe dann einfach angefangen, ich habe eine Freundin aus der Schulzeit, die lebt in Berlin, die hat damals schon immer gesagt, die ist aber im Filmgeschäft tätig, ganz andere, klar, offen, künstlerisch, ganz andere Richtung. Und ich habe dann aber gesagt, okay, immer wieder diese Leidenschaft und diese Mission hat mich da durchgetragen durch diese harten Zeiten. Das war nicht einfach, am Anfang rauszugehen und das zu machen. Überhaupt nicht. Und dann habe ich auch angefangen mit dem ersten Buch. Meine Lehrer haben früher, die würden sich fragen, wie kann ich überhaupt Bücher schreiben? Ja, ich habe es dann einfach gemacht. Und ein Bekannter von mir, der Abi hat und studiert hat, der hat gesagt, du kannst es aber nicht so schreiben, wo Korrektur gelesen hat. Das ist nicht akademisch. Dann habe ich gesagt, mir ist es egal, ich will nicht akademisch schreiben, sondern ich möchte das Thema so schreiben, dass man es verstehen kann. Ja. So Fachliteratur in jeder Richtung, das hast du zuhauf. Ja, das will ich nicht. Deswegen schreibe ich es ja, dass man es verstehen kann. Das soll wie ein Kochrezept sein.
Ja.
Stück für Stück nachvollziehbar sein. Und so habe ich mich dann immer wieder, bin ich dann immer wieder weiter. Ich bin immer wieder in mich rein und habe dann immer wieder weitergemacht. Es war nicht einfach. Es ist auch kein einfacher Weg, das erstmal zu gehen. Weil da kommen natürlich ganz viele verschiedene Widerstände.
Ja.
Da muss man einfach weitergehen. Ich habe dann einfach Kurse gebucht. Weil damals gab es bei der IHK, ich habe mich vorbereitet bei der IHK vor 11, 12 Jahren, da gab es noch nichts so bei uns mit Social Media oder solchen Sachen. Gar nicht, das kommt ja erst so jetzt so langsam. Und ich habe dann Kurse gemacht, ich habe dann bei Facebook gesehen, verschiedene Anbieter, Kurse, habe das gelernt und dann Stück für Stück alle anderen auch die Videos machen. Das war eine große Herausforderung auf YouTube. Wie richtet man diese ganzen Sachen ein? Und. Das war alles. Ich habe von null auch, ich habe ja jahrelang war ich als Mama zu Hause und hatte von den neuen Sachen überhaupt keine Ahnung. Ich habe das völlig neu von Grund auf gelernt. Und ich habe so manchmal gerne in die Tischkante gebissen und habe auch Tränen geweint. Wie soll das jetzt alles gehen? Weil als ich von meiner Familie und von dem Familienkreis gar keine Unterstützung bekommen habe, dann war ich alleinerziehend mit 2 Kindern. Und was mein Glück war, dass ich immer einen ganz tollen Freundeskreis hatte und dass die mich da auch unterstützt haben. Und meine beste Freundin, die mit diesen Sachen gar nichts am Hut hat, die hat immer gesagt, Tanja, das ist deins. Wir kennen uns schon aus der Schulzeit. Das ist deins, mach weiter. Immer wieder, wenn ich gedacht habe, boah, ich will aufhören, die hat dann gesagt, nein, mach weiter. Das wird, mach weiter. Bleib dran.
Ja, das ist so wichtig, dass man auch solche Menschen in seinem Umfeld hat.
Ja, und sie hat ja nichts damit.
Hinter einem stehen, ne?
Und sie hat nichts damit zu tun, also mit Spiritualität oder diese Richtung gar nicht. Und sie hat eines meiner Bücher sogar korrigiert. Ja. Und das sind dann tolle Freunde.
Ja.
Die sagen, ey, das ist deins. Egal, ob das jetzt meins ist oder nicht. Ob ich es verstehe oder nicht.
Aber ich sehe, dass du damit aufblühst, dass es halt dein Weg ist. Also unterstütze ich dich, ne?
Genau. Und nicht zu sagen, oh, was ist das? Das verstehe ich doch nicht oder so. Nein, es ist dein Weg. das passt zu dir, es ist deins und gut ist. Ja, und
gab es im Gegenzug auch andere, die dann gesagt haben, nee, also Tanja, jetzt drehst du völlig ab. Diesen Weg gehen wir jetzt nicht mehr mit dir, weil das ist alles sehr, sehr komisch, was du da machst. Und jetzt auch noch das anderen näher bringen wollen und auf Social Media und vielleicht Videos machen und Bücher schreiben. Wie kannst du nur?
Also ich habe niemanden von meinem engen Umfeld, wo sich abgewendet hat. Ich habe selber irgendwann im Laufe der Jahre, das ist so, dass du die toxischen Freundinnen und Bekannten entledigst, sag ich jetzt mal, die dir nicht gut tun. Was sehr, sehr wichtig ist, wo ich gesagt habe, okay, davon trenne ich mich jetzt in Frieden, in Liebe, das brauche ich jetzt nicht mehr. Aber dass mich jetzt jemand angegangen hat und ist und gesagt hat, du machst es jetzt, nein.
Ja.
Also, weil mich viele schon seit Jahrzehnten kennen und meine Natur sowieso schon immer sehr revolutionär war. Ja, ich war immer sehr kreativ oder immer sehr, wenn wir früher auch als Teenager oder so unterwegs waren, ich war immer schon ganz anders. Also, die sind es schon von mir gewohnt.
Die haben schon so einiges mit dir durch.
Ja, dass immer irgendwas kommt, ja. Ich sag jetzt mal irgendein Knaller. Ja, so die kreative Rakete und irgendwas kommt, ja, irgendwas, ja. Das sind sie schon gewohnt, ja. Was nicht so, ich sag jetzt mal, was nicht so gesellschaftskonform oder normal ist, das sind sie schon von mir gewohnt, also so mein jahrzehntelanges Umfeld. Deswegen war das kein Problem.
Ja. Also warst du auch immer schon so sehr authentisch und hast nicht probiert, dich da so anzupassen an die Konvention, an die Gesellschaft, sondern warst immer schon, ja, die Tanja, die ihr Ding macht, ne?
Ja, also dafür bin ich schon immer bekannt.
Ja.
Dass ich immer mein Ding gemacht habe. Ja, ich hab mich früher ein bisschen, war es herausfordernder, wo ich bei meinem Elternhaus noch war, weil das war sehr, sehr konservativ. Und in der Kleinstadt Heilbronn, jeder kennt jeden.
Ja.
Und wenn man auffällt, das war früher noch sehr klein, das war früher Kleinstädtle, bist du reingegangen, waren noch diese Einzelhändler, jeder kennt jeden. Also heute ist es ja ganz anders, ist ja nicht mehr. Also da ist es mir schon schwer gefallen, weil ich da sehr angegriffen worden bin als Teenager. Dann hieß es, oh, bei meiner Mutter, ja, wir haben deine Tochter gesehen, die war wieder so angezogen oder so angezogen, ja. Und das waren so, aber ich konnte das gut leben, weil ich nicht dort zur Schule gegangen bin. Ich war 7 Jahre lang im Internat. Und im Internat hast du ganz andere Freiräume. Ja, du hast natürlich Grundregeln, das ist klar. Aber die Lehrer interessiert es jetzt nicht, ob du ein Hippie-Kleid anhast oder ob du jetzt als Schickimicki angezogen bist oder so. Das interessiert vielleicht die Eltern zu Hause. Oder als Rapper oder Hip-Hopper oder so. Ja. Deswegen konnte ich da auch das so leben und entfalten. Das ist natürlich schwieriger, wenn du zu Hause aufwächst.
Ja, es ist eine ganz andere Art, das auf jeden Fall, wenn man nicht immer unter dem Blick der Eltern ist oder in deinem Fall halt auch unter dem strengen Blick, der da war, sondern wenn man dann seine Freiheiten anders gestalten kann, ne?
Und der Nachbarn natürlich, ne? Das ist ja auch so der Liebling der Nachbarn, Bekanntenkreis, Freundeskreis und jeder bla 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 redet über jeden, wer sagt was.
Ja, also da muss ich sagen, das ist auch bei mir immer noch so ein Thema gewesen. Ich bin halt auf dem Dorf mit 800 Einwohnern oder so groß geworden. Und da waren das natürlich auch immer, was denken die anderen, ne? Also wenn man mal wieder irgendwie halt außer Reihe geschlagen ist, war man halt Dorfgespräch. Und das ist halt auch so ein Thema, was ich bis heute mitgenommen habe, wo ich also immer noch dran arbeite, es ist egal, was die anderen denken. Aber ja, es steckt ja in einem drin, ne?
Es ist sehr belastend, weil du wirst ja auch immer beschossen. Also mir fällt da noch eine ganz nette Anekdote ein. Meine beste Freundin, die mich da auch immer unterstützt, die ist ursprünglich wirklich auch mitten auf dem Land aufgewachsen. Auch so in einem kleinen Dorf, so ähnlich wie du. Und ich war da mal ein paar Tage, habe bei denen übernachtet, bei den Eltern, die kannte ich auch sehr gut. Und die waren auch von dort, ne? Ureinwohner sozusagen. Ja. Und dann sagt die eine Nachbarin zu ihrem Vater, ja, also wer ist denn da, ja, die andere junge Frau, die jetzt da schon ein paar Tage da ist und übernachtet und so. Und der hat es dann so die Schnauze voll gehabt, ne, weil alle immer so neugierig waren. Dann hat er gesagt, du, das ist meine illegitime Tochter. Und es ging dann durchs Dorf, ne? Das
ja, war, da war was los. Hat,
aber er hatte gedacht, boah, das setze ich jetzt, ja.
Ja, das stimmt. Also da kann man einiges erleben in so einem Dorf oder auch in einer kleinen Stadt und das werden wohl viele kennen.
Ja, das werden einige. Vor allem, was sagt der Nachbar? Meine Tante, noch bevor sie jetzt ins Altersstift gekommen ist, weil es einfach nicht mehr alleine ging, die hatte ja noch, es muss ja alles perfekt sein im Garten. Was sagen die Nachbarn? Ja, und jetzt mein Cousin hat das Haus dann übernommen und jetzt ist es ein richtig schöner Naturgarten. Das ist kein englischer Rasen mehr. Und den interessiert es jetzt nicht, ob die Nachbarn denken, ob das jetzt perfekt ist.
Ja, und das sind so einige Sachen, von denen wir uns dann lösen dürfen.
Ja, aber ganz wichtig, wie du sagst, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was sagen die anderen? Wir sind ja so, was sagen die anderen?
Ja, umso schöner, dass du da für dich frühzeitig deinen Weg gefunden hast, zu sagen, hey, ich nehme mir meine Freiheiten und ich lebe das Leben so, wie ich mir das vorstelle und wie es vielleicht auch für mich vorgesehen ist. Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, du hast auch einige Bücher geschrieben, wenn ich richtig, 4 waren es, ne?
Ja, also insgesamt sind es 5, aber das eine ist übersetzt in Englisch, das ist das gleiche wie das vierte, aber halt in einer anderen Sprache.
Ja, und du hast gesagt, dir ist es wichtig, dass du im Endeffekt den Leuten wie so ein Kochrezept da in der Hand gibst. Geht es da also wirklich darum, wie kann ich mich damit beschäftigen, was schon war, wie kann ich die Dinge für mich auflösen, wie kann ich in diese Eigenverantwortung kommen? Nimm mich da mal so ein bisschen mit. Worum geht es genau in den Büchern? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also in den Büchern, das vierte ist die aktuellste Überarbeitung von den anderen Büchern. Es ist erstmal auf den ersten Seiten wirst du erstmal Stück für Stück reingeführt, damit du überhaupt das nachvollziehen kannst. Was ist es überhaupt, wenn die Seele hier auf die Erde kommt? Wie hängt das alles zusammen? Und dann wird der Aufbau, die energetische Anatomie erklärt vom Menschen, der Körperaufbau. Bei den Medizinern gibt's ja intern im Körper und so. Bei mir geht's ja bei der feinstofflichen Ebene weiter, dass man sich bewusst ist, dass man ein energetisches Wesen ist, auch wissenschaftlich untermauert, damit man das einfach mit dem Verstand nachvollziehen kann. Und wie das alles zusammenhängt, dein Denken und deine Gefühle. Das ist ja ganz normale Mindset-Arbeit. Das kann man auch noch sehr gut nachvollziehen, wo man dann weitergeht. Und dann erkläre ich anhand von Fallbeispielen, weil anhand von Fallbeispielen kann man sich das immer dann auch sehen, wie das in der Praxis auch aussieht. Ja, wie sieht das im Leben aus? Wie wirkt sich das aus? Also zuerst mal ganz irdisch erklärt, wird man begleitet und dann Fallbeispiele und dann geht es dann innere Kinderarbeit ist, geht's dann weiter und da ist genau erklärt auch immer ganz irdisch, wie wir geprägt werden von der Kindheit, wie man das verändern kann. Und dann gibt's da auch, im Grunde sind es immer Meditationen, Schritt für Schritt Anleitung, wie du im Grunde mit deiner eigenen Seele oder Unterbewusstsein, wo alles gespeichert ist, wie du das selber Kontakt aufnehmen kannst und dann diese Prägungen abrufen kannst und dann geht es nachher weiter in vorige Inkarnationen, Kapitel für Kapitel und in der Mitte sind dann noch Deprogrammiertechniken, also wie kannst du negative Glaubenssätze in positive umformulieren und dass du dann auch regelmäßig diese dann sprichst, um das Stück für Stück in die Veränderung zu bringen und hinten sind dann die ganzen so auch irdisch erklärt, es geht eigentlich immer von der Welt, von der jetzt irdischen Welt immer mehr weiter von dieser Inkarnation in die nächsten. Und aber Stück für Stück erklärt, nachvollziehbar, das war mir sehr wichtig. Weil in vielen Büchern ist ja auch, du hast Karma, Ursache, Wirkung, aber da steht überhaupt nicht drin, wie du das veränderst oder was das ist.
Das ist dann oft so abstrakt, dass da Leute wie ich dann kommen und sagen, hey, ich kann das nicht greifen, das ist mir einfach alles zu, weiß ich nicht. zu weit weg, zu undurchsichtig, zu realitätsfremd, ne?
Ja, dass es einfach heißt, okay, Ursache, Wirkung, du musst halt dein Leben verändern oder dein Handeln. Okay. Aber
schön zu
warum
wissen.
Warum ich so handle? Ja, ich sage jetzt mal in die Pötte kommen, ja, sagt man da, ja, okay, ich bin jetzt erstmal bewusst zu werden, ich bin geprägt von der Kindheit, da sind das und das und das. Und dann kommt noch von vorigen Inkarnationen, da ist das und das und das kann sein. Hm. Und wie komme ich dahin, dass ich das und das verändern kann? Ja, und du musst halt ein gutes Leben führen. Ja, ist so in den meisten Karma-Büchern so zusammengefasst.
Ja, das ist ja diese Auffassung von Karma, die wir heute auch alle haben. Wenn ich Gutes tue, wird mir Gutes widerfahren. Und wenn ich Schlechtes tue, dann wird es mich einholen und, ne?
Karma genau, richtet. Das ist so der Klassische. Ja, das ist halt das Klischee. Ja, okay.
Genau.
Aber warum ich das mache oder warum das alles so ist, da gibt's keine Antwort.
Ja, das hat so ein bisschen was wie in der heutigen Medizin, Pflaster drauf, fertig, aber, oder irgendein Rezept ausgestellt, fertig, aber warum es dazu gekommen ist, da gucken wir gar nicht hin, ne?
Genau. Also auch da, ja, ganz flott mal so, okay.
Ja, und bei dem vierten Buch, kommt ja jetzt auch noch eine Neuheit, beziehungsweise steht da noch was Schönes kurz bevor, denn es wird das auch als Hörbuch geben für all die, die nicht so gerne lesen, sondern sich lieber berieseln lassen. und das wird jetzt im August dann veröffentlicht.
Genau, das ist jetzt gerade im Publikationsprozess und das Zieldatum ist Anfang August. Und das sind natürlich auch diese, wie man sagt, Reisen oder Meditation, sagen wir die Reise zu deiner Seele, um diese Informationen abzurufen, sind dann gesprochen.
Ja.
Dann kann man sich da zurückbegleiten lassen. Viele haben das ja so gemacht, dass sie diese Abfolgen zum Beispiel auch aus dem Buch aufgesprochen haben, auf im Handy, ne, auf Sprache.
Genau.
Memo kann man ja super machen.
Ja, weil dann ist es doch nochmal, es dringt ganz anders zu einem durch, ne? Wenn es so direkt ins Ohr kommt. Und also ich kenne das selbst, ich mache das auch häufiger, dass ich positive Affirmationen nebenbei laufen lasse, wenn ich was ich Siesta mache oder so. Das habe ich mir hier in Spanien angewöhnt. Und dann lege ich mich nachmittags irgendwie so eine halbe Stunde irgendwie aufs Sofa oder auf dem Balkon und lasse diese Affirmationen nebenbei laufen. Man nimmt es ja gar nicht so bewusst wahr, aber unterbewusst passiert da doch eine ganze Menge. Ne?
Das mache ich auch regelmäßig, jeden Tag. Ich habe das dann, also auch so meine Zeit, wo ich dann wie immer hinlege und dann immer wieder Meditationsmusik oder Affirmationen und.
Ja.
Also da bin ich auch ganz konsequent, dass ich das täglich mache, weil du merkst immer, das ist halt auch wichtig, diese Eigenverantwortung, regelmäßig was machen. Manche stöhnen dann immer, oh, da muss ich dauernd was machen. Aber wenn du diese Biografien von den erfolgreichen Menschen, egal in welcher Branche, die machen jeden Tag, die Oprah Winfrey zum Beispiel, die jeden Morgen, keiner startet, ohne sich auszurichten für den Tag, die machen erstmal vorher gar nichts.
Ja.
Das ist so fest integriert.
Ja. Ja, da sprichst du eben mein Lieblingsthema Routinen an. Ich liebe Routinen. Und mit Oprah Winfrey hast du noch eins meiner großen Idole gleich rausgeholt. Also.
Da ist ja toll, was sie geschaffen hat. Das ist ja unglaublich.
Ja, genau. Und eine wahnsinnig bewundernswerte Frau.
Ja. Also kann man wirklich, schaut mal nach als die Zuhörer vom Podcast ihre Geschichte. Das ist der Hammer.
Ja.
Das ist der Hammer. Ja. Was möglich ist. Aber du musst halt am Ball bleiben.
Genau das ist es. Und das ist es, wo wir, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit unheimlich viel Probleme mit haben, weil alles so schnelllebig ist, weil so viele Möglichkeiten da sind, weil uns im Endeffekt alles Wissen zur Verfügung steht und wir uns gar nicht mehr so fokussieren können, dass wir halt an einer Sache dranbleiben. Die Ablenkung, die Reize, die sind unheimlich groß, ne? Ja. Informationen zu deinen Büchern gibt es, denke ich mal, auf deiner Website. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hey, das klingt gar nicht mal so Unwahrscheinlich, was die Tanja da sagt. Ich habe jetzt schon beim Zuhören hier und da so meine Gedanken gehabt, da ist was dran, da kommt was so in den Kopf. über deine Website findet man deine Bücher?
Auf jeden Fall, ja.
Und natürlich auch die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten, mit dir zu arbeiten?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann packe ich die Website auch in die Shownotes, vorab schon mal, das ist dann tanjaschindelin.com, wobei Tanja mit Y geschrieben, das muss man, glaube ich, immer dazu sagen. Ja,
auch bei der E-Mail, ja, da sind dann, mit J kommt es dann nicht an.
Genau. Also am besten in die Shownotes gucken, da ist der Link dann bei dir. Tanja, zum Schluss stelle ich meinen Hörern gern noch oder nicht meinen Hörern, sondern meinen Gästen noch drei Fragen. Jetzt bin ich schon völlig aus dem Ruder. Und ist eine schnelle Frage-Antwort-Runde. Bist du bereit dafür?
Yes.
Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen?
Mein Elternhaus und die Kultur, die Gesellschaft.
Ja. Setzt du dir Ziele? Und wenn ja, wie machst du das?
Ich setze mir regelmäßig Ziele. Jeden Morgen stehe ich um 6.30 Uhr auf, meditiere, gehe in mich und schaue auch, was so die nächsten Tage, Wochen, was so auch so neue Projekte sein können. Zum Beispiel dadurch ist auch das Hörbuch entstanden, dass das immer wieder kam als Information. Und ich habe das manchmal auch weggedrückt und habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich aber dann mal machen, ja, weil das immer wieder kommt, mir aufgeschrieben und habe dann einfach selber geguckt im Internet, habe ein Studio gefunden und dann ist es so seinen Gang gegangen. Wenn es dann auch immer wieder kommt, dann, dass man auch da auf die innere Stimme hört und dann ist es ganz toll gelaufen.
Also du schaust wirklich, was ist da schon in mir und meldet sich immer wieder, also hat jetzt so seine Zeit, wo es raus muss, ja?
Ja. Und wenn man es wegdrückt, dann kommt es immer wieder.
Ja, das kenne ich. Funktioniert nicht.
Nein. Und dann zu denken, oh Gott, wie geht das überhaupt? Okay, habe ich mich ins Internet gesetzt, geguckt, Hörbuchaufnahme, Studio gefunden in Darmstadt und angerufen und informiert. Und dann war das gleich so toll, dass ich gesagt habe, das mache ich bei Ihnen.
Ja, super. Und die dritte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern vervollständigen mir bitte den Satz, meine liebste Business-Routine ist?
Ja, mit voller Leidenschaft, mit vollem Herzen mit meinen Klienten zu arbeiten.
Jeden Tag also wieder reinzugehen.
Ja, mit allem. Egal, dass auch, das ist mit dem Bewusstsein, ich weiß, ich kann, wenn jemand offen ist und das passt zu meiner Arbeit, wirklich dieses, egal wie das Problem aussieht, ja, wenn derjenige offen ist und bereit ist für Veränderung, du kannst wirklich alles verändern, alles, alles. Und ich war ja damals in so einer, ich war total verzweifelt, es ging nichts mehr weiter. Ich saß da in der Schweiz alleine mit zwei kleinen Kindern. Es war die Hölle, ja, das war die Hölle. Und dieses Bewusstsein mit dieser Liebe, diese Business-Routine, ja, dieses, wenn du sagst, Business-Routine mit dieser Liebe, ich weiß, wenn der Mensch offen ist, kann ich ihn begleiten, dass egal wie es aussieht, ja, dass man es verändern kann.
Ja.
Egal wie schlimm es ist, ja, wie schlimm du kannst, wenn du bereit bist und offen dafür bist, kannst du alles. Und das ist meine, ja, sozusagen schönste Business-Routine, dass ich weiß, es ist möglich. Egal, wie es aussieht. Ja.
Und dann dieser Moment, wo man dann sieht, wie sozusagen der Groschen fällt, wie der Mensch erkennt, was war da jetzt, was mich bisher zurückgehalten hat und wie kann ich das jetzt verändern? Das ist also für mich immer so dieser allerschönste Moment, weil man sieht es direkt, was da in dem Moment im Kopf vorgeht. Und wo auf einmal diese Erleichterung kommt, ne?
Ja, es geht weiter, weil die genau. Menschen, die ja kommen, es geht ja nicht weiter. Es ist schlimm, es ist manchmal schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Es ist einfach, oh, ja. Und dann ist es wirklich möglich, wenn jemand offen dafür ist, ja. Das ist, ja, da geht's wieder der Lebensweg von jemandem weiter.
Ja. Und ich glaube, ein schöneres Schlusswort können wir jetzt gar nicht finden. Einfach offen sein und erleben, was möglich ist. Weil das ist wirklich ein Erleben dann in dem Moment, ne? Das ist nicht nur ein Erkennen.
Ja, das ist ein Erleben, weil sich komplett alles ändert.
Ja.
Und die Grundlage ist halt immer bei allen, die in die Eigenverantwortung gehen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und da treffen wir auch wieder aufeinander mit unseren unterschiedlichen Arbeitsweisen. Aber man merkt, es sind immer Verbindungspunkte da. Und das finde ich gerade unheimlich schön, das auch zu sehen in unserem Gespräch oder das zu erkennen.
Ja, immer in die, wir können nur, wir sind Begleiter. Aber genau. Letztendlich umsetzen und verändern, da ist es wichtig, die Bereitschaft von den Menschen, den wir begleiten dürfen.
Genau. Liebe Tanja, es war mir wirklich eine große Freude, dich als Gast im Podcast zu haben. Ich habe für mich wahnsinnig viel nochmal mitgenommen, vor allen Dingen auch die Erkenntnis, dass ich mich mit diesen Themen doch nochmal mehr auseinandersetzen darf. Dass es über Offenheit bei mir hinausgehen kann und ich das auch einfach für mich nochmal greifbar bekomme, weil es gibt einfach viel, viel mehr als das, was wir sehen, was wir uns vorstellen können. Und ich finde es immer wieder spannend, das zu entdecken. Also vielen Dank für deine Impulse, die du da auch mir gegeben hast. Und vielen Dank für deine Zeit.
Ich möchte mich auch von ganzem Herzen bei dir bedanken für die Einladung, liebe Nicole. Und auch ich habe wieder auch sehr viel, ist mir wieder bewusst geworden, ja, auch aus diesem Leben. Und danke, vielen herzlichen Dank für dein Wirken.
Wunderbar. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.